Hallihallo, Sie hören gerade den Schlagabtausch, ein bilingualer Podcast über Geschichte im deutschsprachigen Raum. Zu weiteren Informationen über uns besuchen Sie unsere Facebook-Seite. Und wenn Sie Fehler finden, können Sie behalten. Steady, ready, go. Also guten Morgen, meine lieblichen Studenten. Wir sind in Weimar, das ist der 16. Januar 2016. Das Wetter ist nicht so schlecht, wie ich mir vorgestellt habe.
Aber es ist 10 nach 8.
Es ist 10 nach 8, das ist saufrüh, das ist zu früh. Also, ich bin die Dr. J, willkommen zum Schlagabtausch. Und ich sitze hier mit...
Dr. Fast-O.
Fast-O. Und der unterrichtet hier im Sprachenzentrum an der Bauhaus-Universität. Und wir sind sehr, sehr, sehr glücklich, dass er mit uns ein bisschen heute reden kann. Und ich habe ein bestimmtes Thema für Herr Dr. Fast-O ausgewählt. Und das war problematisch, denn also unser Gast heute weiß sehr viel über Geschichte. Aber wir haben einen Klassiker ausgewählt und das wäre doch Karl May. Also kannst du mir irgendwas über so Mitte 19. Jahrhundert erzählen?
Mitte 19. Jahrhundert, Romantik.
Und wie war das Sozialleben?
Soziale Leben war einerseits Bildungsbürgertum, die Leute wollten, also die Bürger... Leute wollten Wissen, Kunst, Kultur auf der anderen Seite, aber auch Proletariat, was in 14-Stunden-Schichten arbeitete, Kinderarbeit, also schwierige soziale Verhältnisse hatte.
Okay, ja, stimmt. Also für Jahrhunderte war 90% der deutschen Bevölkerung Bauern. 1-2% der Bevölkerung waren reiche Männer, gar nicht wie heute, die alles kontrolliert haben. Die Französische Revolution 1789 war das Beginn des Ende des Feudalismus. Das System wurde langsam aber sicher abgeschafft. Diese Phase war die Bauernbefreiung. Ja. Ging in Frankreich schnell, aber in anderen Provinzen, so zum Beispiel Schlesien, nicht so schnell.
Ja. Liegt ja auch ziemlich weit östlich.
Ja, und deswegen glaube ich, ja. Das war immer noch scheiße im 19. Jahrhundert. Schlesien. Es lag in heutigem Polen, neben Sachsen, wo Dresden sich befindet, oder?
Noch weiter.
Noch weiter, okay. Preußen hat Schlesien annektiert, korrekt? Mhm. Okay. Und um 1807 hat die Bauernbefreiung umgesetzt. Ja. Kein Feudalsystem mehr, sozusagen. Aber natürlich war das nur dem Namen nach. Denn wie sollte man das denn so in die Praxis umsetzen?
Ja.
Die Oberschicht besaß immer noch das ganze Land. Ja? Also die Bauern hatten keine Chance, ein bisschen Land für sich zu schaffen und einem Sohn zu vererben. Ja? Sie durften das Land nur mieten. Ja, so. Irgendwelche Probleme damit, oder?
Ich? Ich zahle ja auch Miete.
Ja. Das stimmt. Das Feudalsystem in Schlesien ging informal weiter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, so wie in anderen Ecken Europas. Die anderen Arbeiter in Schlesien waren meistens Weber. Um 1840 gab es in nur zwei Städten, Peterswaldau und Langenbielau. Kennst du überhaupt? Nö, kleine Dörfer.
Posemuckel?
Was ist Posemuckel? So am Arsch der Welt, oder?
Posemuckel ist so ein kleines Dorf irgendwo am
Okay. So wie Timbuktu. Die zwei Dörfer hatten schon 12.000 Weber.
Ja.
Die meisten Weber waren Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter. Und die industrielle Revolution hat sie fertig gemacht.
Richtig, Heinrich Heine.
Mhm. Die schlesische Weber.
Sie weben hinein den dreifachen Fluch. Blah.
Ja.
Langes genau. Her.
Ja, das wird schon im Podendum auftauchen, so dieses Gedicht von Heine. Neue Webmaschinen haben die Herstellung Leinen total billig gemacht. Als Folge konnten die Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen nicht konkurrenzfähig bleiben. Die wurden weniger bezahlt, weil sie weniger produzierten. Herstellung war nicht mehr eine Frage von Qualität, sondern Quantität. Da die meisten von den Webern sich keine Webmaschine leisten konnten, haben die Weber andere Methoden probiert, um die Quantität zu steigern. Erste Methode? Längere Arbeitstagen. Hat nicht geklappt. Also, hat doch geklappt.
Minimal.
Ja. Und dann haben sie eine zweite Methode eingeführt, wie du gesagt hast, Kinder. Ja. Weiß ich überhaupt nicht, warum. Aber das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Sie haben nicht nur immer noch weniger produziert als eine Webmaschine, sondern auch die Qualität des Leinens hat sich verschlechtert.
Ja, Kinder müssen ja erst mal lernen, wie man so einen Webstuhl bedient.
Ja. Und mit 4 Jahren alt klingt das nicht so flott. Ne?
Hat aber kleine Finger.
Es gab zu viele Menschen und zu wenig Arbeit. Die Weber haben weniger und weniger verdient, aber wie die Bauern mussten sie immer noch einem Gutsherrn Geld in den Arsch schieben. Also sie mussten immer noch für was, das war Grundzins?
Grundzins, Kopfgeld, also quasi.
Webzins?
Ja.
Also stell dir mal vor.
Stell dir mal vor, du müsstest dafür bezahlen, dass du an Berkeley unterrichten darfst.
Ja, glaube ich, mache ich schon. Also mit Spritzen an, ja. Ja, besprechen wir im Moment nicht. sie mussten ihre traditionellen Webstühle mieten, ja. Und das wurde teurer und teurer.
Ja.
Und sie mussten auch Schulgeld bezahlen. Schulgeld, aber die gingen nicht zur Schule, oder?
Also, die ersten 3-4 Jahre vielleicht, aber
okay.
Dann.
Okay, diese Pflichtjahre. Aber Manu, die hatten kein Geld, ne? Wenn diese Situation mit der Dürre von 1846 und 1847 kombiniert wird, steigerten Preise wegen mangelnde Getreide. Und die Bauern konnten sich auch nicht leisten, sich zu ernähren.
Man muss sich mal vorstellen, wie idiotisch das ist. Ein Bauer, der sich nicht ernähren kann.
Ja, die haben gar nichts für sich behalten. Nee. Ne? Also
sie konnten ja nicht, sie mussten ja alles abgeben.
Ja. Die Bauernbefreiung war eine wirtschaftliche Katastrophe. Jahrzehntelang gab es Hungernot, Krankheit und frühes Sterben. Aufgrund der hohen Kindersterblichkeit war zwischen 1816 und 1849 die durchschnittliche Lebenserwartung von rund 31 Jahren.
Oh, ich bin schon 10 Jahre tot.
Ja. Ich bin schon 13 Jahre tot. Wer jedoch das 20. Lebensjahr erreichte, konnte mit etwa 35 weiteren Jahren rechnen. Toll, ne? Also 35 Jahren scheiß Arbeit, Hunger, Not, Elend. Naja, dann habe ich auch gesagt, so keine Zähne und Syphilis. Ja, denn Syphilis war schon verprägt.
Aber nur obenrum.
Nur mit den Gutsherren. Gut so. Die mussten unter irgendwas leiden, ne? So schlimm war es, dass zum ersten Mal der Begriff Pauperismus erschien. Pauperism.
Pauperarm?
Pauperismus, ja. So Pauperarm, also armer Typ.
Ach so, ja. Fremdwörter sind Glückssache.
Ja. Also der Begriff Pauperismus, das war, also zur gleichen Zeit gibt es in England Charles Dickens, Oliver Twist und so weiter. Ja, also die waren schon Paupers.
Okay.
Ja. Also ich glaube, das ist schon ein Fremdwort.
Ja, ist ein Fremdwort, aber ich glaube, ich habe in der Schule gelernt Utopisten.
Utopisten?
Utopisten, wo dann so diese Gesellschaftsordnung, jeder ist gleichberechtigt, ja, gemeinsam, ja. Bla bla bla.
Ja, aber trotzdem arm.
Aber trotzdem arm.
Ah, ja.
Arm, aber glücklich.
Arm, aber glücklich. So teilweise wie heute. Es gab etwas anderes, was auch zu dieser Zeit sehr bekannt wurde. Obwohl die Bauern und Arbeiter meistens nur Brot gegessen haben, das war natürlich am billigsten, hat jede Familie einen guten Maß von Branntwein. Branntwein war billiger als Brot.
Moonshine ist billiger als Burger.
Welche?
Burger King.
Also, Moonshine. Das stimmt. Und hat auch Hunger gestillt. Also, Zitat, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts galt der Alkoholismus mitsamt seinen negativen sozialen Begleiterscheinungen vielerorts als Pest der Zeit. Kleine Kinder haben häufig Branntwein von ihren Müttern bekommen, damit sie in der Nacht ruhiger schliefen oder damit das mit ihm beträufelte trockene Brot zumindest ein wenig Geschmack aufwies. Also ein bisschen Brot schmeckt nach Scheiße, dann kriegt man ein bisschen Branntwein, dann schmeckt alles super.
Ich meine, ich kann mich erinnern, dass wir quasi Bier auf den Nuckel gemacht haben. Also meine Geschwister haben gut geschlafen.
Ja, also als, wie sagt man, Teething? Also wenn ein Baby neue Zähne bekommt?
Zahnen?
Das heißt Zahnen. Okay, beim Zahnen deutsches in den Staaten Easy. Bekommt man deutsches Easy. Jo. Also in den Staaten kriegt man ein bisschen Whisky auf den
Gaumen.
Ja, also wenn es weh tut. Aber Brot habe ich niemals bekommen. Aber ja, ruhig schlafen. Extrem lange Arbeitszeiten, geringer Lohn und erzwungene Ehelosigkeit steigerten die Unzufriedenheit, die oft genug in Alkohol ertränkt wurde. Also wurden die meisten Bauern und Arbeiter Alkoholiker. Mitten dieser Paradies kam Karl May am 25. Februar 1842 in Ernsttal in Sachsen zur Welt. Seit 1898 heißt die Stadt Hohenstein.
Hohenstein-Ernsttal.
Ja.
Autobahnabfahrt.
Aha, da hast du. Und Alex fährt sehr gern Auto und ich fahre sehr gern mit Alex auf der Autobahn. Das ist sowas von geil. Der kann mal fahren. Das Dorf ist in Schlesien. Sein Vater Heinrich August May ist 1801 in Ernsttal geboren und seine Mutter ist auch 1817 in Ernsttal geboren.
Aber nicht miteinander verwandt.
Nee, hoffentlich nicht. Aber man kann schon.
Ich meine, zu der Zeit war das gar nicht mehr so unüblich.
Nee. Also ich habe nichts gesehen, dass sie Cousinen waren oder so irgendwie verwandt waren. Aber das war, ja, schon, es passierte. Karl May war der fünfte von 14 Kindern. Von den 14 Kindern starben 9, bevor sie 2 Jahre alt waren.
Also war Karl der Letzte?
Karl war der einzige überlebende Sohn.
Wow.
Ja. Die meisten sind nach wenigen Monaten gestorben an Hunger und mangelnder Hygiene.
Also täglich duschen bitte.
Aber ich frage mich, also nach ein paar Monaten, was für mangelnde Hygiene gibt es denn?
Na, mangelnde Hygiene heißt wahrscheinlich, dass es einfach im Haus, also wenn 14 Leute in einem Zimmer wohnen und ja. Man wäscht sich, hat sich damals nicht jeden Tag gewaschen, sondern nur sonntags.
Ja, wenn überhaupt, ne? Also im 19. Jahrhundert haben sie doch angefangen, ein bisschen mehr zu baden. Das war eher im 18. Jahrhundert. Sie haben immer noch gedacht, dass man so davon verrückt wurde.
Das waren eher die Franzosen.
Ja, die Franzosen. Die sind auch special. Obwohl der kleine Karl May die ersten paar Lebensjahre überlebte, ist er doch wegen einer Krankheit, wahrscheinlich Vitamin A-Defizit, kurz nach seinem Geburt blind geworden.
Er hat das Elend nicht gesehen.
Der wurde das erspart. Vorteile davon. Dank der Hilfe der Ärzte, vielleicht, ich meine Ärzte damals waren nicht wirklich...
Quacksalber.
Ja, genau. Total Quacks. Es ist schwer zu sagen, ob sie wirklich geholfen haben oder nicht, aber nach 5 Jahren konnte Karl May wiedersehen. Aber bis dahin konnte er nicht gehen. Also der war total nutzlos. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auf dem Boden lag. Ne? Also
war für die Arbeit untauglich.
Ja, genau. Du konntest gar keine Unterhaltung leisten.
konnte nicht weben, nicht erzählen, nicht sehen.
Nee, gar nichts.
Und trotzdem überlebt.
Ja, ja, ja. Kam als Familie wahr, hm? Würdest du was sagen?
Mhm.
Okay.
Na, vielleicht nur, es ist a special kind of black humor.
It is a special kind of black humor. Enjoy it. Kam als Familie wahr, vielleicht sogar für damalige Verhältnisse, ein bisschen unstabil. Eine Großmutter stirbt, wie Mai in seiner Autobiografie sagt, an dem, was man gegenwärtig diskret als Unterernährung zu bezeichnen pflegt.
Unterernährung Großmutter? Wie alt war die denn?
Weiß ich nicht. Also irgendwas durchschnittlich?
35?
Oh, vielleicht 40. Also Unterernährung? Ich denke, sie hat sich totgesoffen, oder?
Also ja, vielleicht nicht totgesoffen, aber...
Gegenwärtig diskret als Unterernährung.
Supermodel wollte sie bestimmt nicht werden, aber... Nee.
Der eine Großvater begeht Selbstmord.
Sie, seht ihr? Guckt's euch an. Dünne Frauen sind nicht attraktiv.
Nee, nee, nee. Also, nach den Angaben des Kirchenbuches aus Trunkenheit und Verzweiflung.
Oh.
Ja.
Hat sich also zu Tode gesoffen.
Mhm. Auch der zweite Großvater stirbt eines unnatürlichen Todes an, Zitat, unordentliche Lebensart.
Das heißt, er ist fremdgegangen, wurde erwischt, erschossen?
Vielleicht.
Hm.
Ah, ich habe mich gefragt, denn also unordentliche Lebensart, das heißt für mich alles, oder nicht?
Na, unordentliche Lebensart heißt einfach, dass er nicht nach den Sitten und der Moral der Zeit gelebt hat. Also, dass er irgendwas Unmoralisches getan hat, was... Okay. Im Prinzip Ehebruch,
mhm.
Diebstahl.
Mhm. Okay, ja, so oder so.
Ja, und dabei erschossen. Mhm. Könnte ja fast in den USA sein.
Aha. Ja, es gibt schon viele Ähnlichkeiten. Und das wäre auch eine Aufgabe für euch, so die Ähnlichkeiten rauszusuchen. Karl May war ein guter Schüler und sein Vater Heinrich, obwohl er ein betrunkener Arschloch war, wollte seinem einzigen überlebenden Sohn, Karl, bessere Chancen verschaffen.
Was ist eigentlich mit den Töchtern passiert?
Da hat eine Tochter, also eine Schwester von Karl May taucht später auf, aber man weiß nichts anderes über die anderen Geschwister. Also, das ich gefunden habe.
Mhm.
Er zwang seinen Sohn, ganze Bücher per Hand zu kopieren und wissenschaftliche Werke zu lesen und zu lernen. Aber es gab andere Schwierigkeiten, wie Arbeitslosigkeit und Alkoholismus. Es ist klar, dass Karl May von klein auf eine große Fantasie hatte. Die Lage zu Hause war schon schwer. Einmal läuft der Junge von zu Hause weg und hinterlässt einen Zettel. Ihr sollt euch nicht die Hände blutig arbeiten. Ich gehe nach Spanien. Ich hole Hilfe.
Die ersten Gastarbeiter.
Das ist hier klasse. Rate mal, wie alt er war.
9? 8?
Kein 12. Also 11 Jahre alt. Als er endlich 12 Jahre alt war, hatte er seine erste Stelle als Kegeljunge. Also ich glaube, Kegelbahn arbeiten, Kugel holen oder...
Ich weiß es nicht.
Also die haben nur Kegeljunge geschrieben, das habe ich... Ich habe versucht, das nachzuschlagen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, hier
ist
Kegelbahn.
Auf, ich würde auch fast auf Kegelbahn tippen, aber eine Kegelbahn...
Im 19. Jahrhundert?
Im 19. Jahrhundert.
Also ungefähr 1860. Ich meine, es kann schon sein, wahrscheinlich vielleicht so groß wie dieser Raum.
Mhm. Mhm. Naja, es, stimmt, man braucht jemanden, der die Kegel immer wieder aufstellt.
Mhm. Mhm. Genau. Bei dieser Gelegenheit habe er auch die ersten Heimkehrer aus der neuen Welt getroffen, die ihm von den Vereinigten Staaten erzählten. Sie haben von Indianer, Cowboys und neuamerikanischen Grenzgebieten gesprochen.
Ich finde es witzig, dass es hier Heimkehrer genannt wird.
Ja.
Denn eigentlich sind das quasi die verkauften Landeskinder.
Ja.
Also die deutschen Fürsten haben ja, um den Bürgerkrieg in den USA, also um sich zu finanzieren, haben sie Landeskinder verkauft an die USA.
Oje, echt?
Ja.
Also wie Mercenaries oder was?
Nee, nein.
Also Kinder?
Nein, nicht Landeskinder heißt Männer.
Ah, okay, also.
Und die wurden dann einfach in die USA verkauft. Also Menschen waren ja Besitz der Fürsten.
Okay, ja.
Im Prinzip weiße Sklaven. Nur, dass sie halt weg waren.
Also Heimkehre schon ganz nett geschrieben.
Oder? Es ist nett. Ich denke mal, das sind quasi.
Also Flüchtlinge.
Nein, nicht Flüchtlinge, sondern die erste Generation, die in den USA geboren ist, wieder zurückkommt.
Okay. Wow, okay, das habe ich nicht gewusst. Das ist schon interessant. Ne? Geld und Macht macht alles möglich. Ja? Sklaverei auf jede Art und Weise. Toll. 1856, als er 14 Jahre alt war, wurde Karl May konfirmiert und verlässt die Schule. Der sagte, ich wollte so unendlich gern auf das Gymnasium, dann auf die Universität. Aber die Familie hatte kein Geld. Ich musste mit meinen Wünschen weit herunter und kam zuletzt beim Volksschullehrer an. Aber auch hierzu waren wir zu arm. Also der möchte das ganz, also ganz traurig malen, aber der hat doch ein Stipendium gekriegt.
Ja.
Ja, klar.
Und ich meine, Volksschullehrer, also Lehrer waren zu der Zeit eigentlich immer noch ein sehr respektierter Beruf, nicht so wie heute.
Ja. Ich meine, ich glaube, das war gar nicht schlecht. Ich meine, der Typ war blind für die ersten 5 Jahre seines Lebens. Mhm. Ja. Und dann, die Familie hatte gar kein Geld. Der hat immer noch eine Lehre bekommen. Also, das finde ich nicht so schlecht. So ein kleines Stipendium. Und dann besuchte er das Lehrerseminar in Waldenburg. Im 4. Jahre dieses Studiums hatte May zum ersten Mal Probleme mit der Polizei, mit dem Gesetz. Im November 1859 ist der damals 17-jährige Lichtwochner an seinem Seminar. Das heißt, er muss für die Talglichter sorgen, mit denen man damals die Räume beleuchtete. Also Kerzen.
Kerzen, ja.
Aber er hat 6 Kerzen weggenommen und hat sie in seinem Koffer versteckt, um sie in den Weihnachtsferien nach Hause zu nehmen und den Weihnachtsbaum damit zu erleuchten, weil die Familie kein Geld für Kerzen hatte. Der Vorfall wird entdeckt und die Schulleiter haben dem Kultusministerium, the Ministry of Education, erzählt, dass May, quote, wegen sittlicher Unwürdigkeit für seinen Beruf aus dem Seminar ausweist. Ja. Er war nicht moralisch genug, um Lehrer zu sein, wegen Kerzen. Wegen Kerzen.
Tja, vielleicht geht ihm dann ein Licht auf.
Ja. Aber es waren nicht nur die Kerzen. Die Schulleiter haben auch behauptet, Karl May sei, Zitat, ein rüdes Wesen und er hatte einen Mangel an religiösem Sinn. Sie hatten nur ein Beispiel. Er hat sich einmal von dem angeordneten Besuche des Nachmittagsgottesdienstes absentiert und sein Fehlen auch noch anfänglich geleugnet habe. Also ich verstehe das als, der ist einmal nicht zum Gottesdienst gegangen, aber das hätte er machen können.
Nee, müssen.
Nee, aber geleugnet.
Geleugnet heißt sagen,
und sein Fehlen auch noch.
Er hat gesagt, ich war da.
Ah.
Etwas leugnen heißt, also dass
der
du...
Also der hat gelogen.
Ja, der, klar.
Okay. Also, in seinen Fehlen auch noch anfänglich geleugnet habe. Okay, so he denied, at the beginning, when he was accused, he denied that he was not there.
Yeah.
Aha. Manche deutsche Sätze sind echt kacke. Also, er hat eine Nachmittagsmesse an die Kirche verpasst, ja? Weil er nicht gekommen ist, war er unmoral und weil er gelogen hat. Okay, kriege ich jetzt mit. Aber May dürfte sein Studium auf dem Seminar weitermachen, wo er die Prüfung als Schulamtskandidat im September 1861 mit der Note gut besteht. Also gut, so okay.
Gut.
Also, aber nicht ausgezeichnet.
Nee.
Also was ist besser als gut?
Sehr gut.
Sehr gut. Und dann, das ist alles.
Ja, gut ausgezeichnet wäre dann wirklich der Überflieger.
Ja.
Also aber
unser Streber.
May war kein Streber.
May war kein Streber. Naja, mal gucken. Aber es geht nicht lange gut. May wird im selben Herbst, noch keine 20 Jahre alt, Lehrer in Glauchau und Chemnitz.
Chemnitz?
Chemnitz.
Das ist ja gleich um die Ecke hier.
Ja, genau. Wie weit entfernt?
Eine halbe Stunde mit dem Zug.
Okay, habe ich gedacht. Karl May hat eine Uhr von einem Kollegen geliehen für das Klassenzimmer, denn es gab immer noch keine Uhren im Klassenzimmer, nehme ich an. Der Kollege hatte zwei und er konnte May eine Uhr leihen. Dann zu Weihnachten 1861, wieder zum Weihnachten, fuhr Karl May mit der Taschenuhr nach Hause in den Urlaub, weil er sich keine leisten konnte. Der Kollege zeigt ihn an.
Was für ein Arsch.
Ja, total, ne? Also, der weiß, dass der Karl May zurückkommt. Ne? Also, der hat die Uhr. Big deal.
Er hat ja noch eine.
Ja, ja, genau. Also, und der war wahrscheinlich von der Oberschicht, oder?
Nee,
wenn er von der Oberschicht wäre...
Stutenbissigkeit, würde ich sagen. Einfach ein Kollege, der...
Total spießig ist?
Nein, nicht nur spießig, sondern einfach neidisch.
Ah.
Angst um seinen Job. Vielleicht war er ein schlechterer Lehrer.
Interessant. May muss 6 Wochen Gefängnis abbüßen.
Für eine Uhr.
Boah. Ja. Schlimmer als die Strafe selbst sind die weiteren Folgen. Rate mal, was passierte.
Entlassen.
Ja, genau. Der hat seine Stelle verloren und steht mittellos auf der Straße. Der junge Mann versucht eine kurze Weile aufrichtig und brav zu leben. Als Privatlehrer, als Rezitator. Und Rezitator, der lernt einen Vers oder Gedicht und sagt das so...
Entweder Vorleser oder Vorsprecher.
Okay. Also der muss das nicht auswendig kennen.
Aber ich denke mal, er wird es gekannt haben.
Ja, ja, ja.
Er hatte ja genug Zeit.
Das stimmt. Und ohne Ohr kann man nicht sagen, wie lange das gedauert hat. Der war auch Kapellmeister.
Ja.
Ich meine, das kann ich nicht verstehen. Der hatte keine musikalische Ausbildung, oder?
Also, das musikalische Ausbildung, da darf man sich nicht so vorstellen wie heute.
Ja.
Früher hat einfach jeder... Entweder gesungen oder ein Instrument gelernt.
Okay.
Es gab ja kein Fernsehen, kein iPad, kein Google, kein Netflix.
Oh, scheiße. Kein iPad. Ich arbeite gerade mit einem iPad. Der war auch Komponist. Und der hat auch seine ersten Texte geschrieben. Aber das hat nicht wirklich geholfen. Der könnte sich nicht übers Wasser oder über Wasser?
Über Wasser
halten. Über Wasser halten, ne? Und es kommt, wie es kommen muss.
Er wird wieder kriminell?
Ja. Er benutzte seine Fantasie und wurde Verbrecher. Der 22-Jährige tritt als Augenarzt, Augenarzt, unter dem bemerkenswerten Namen Dr. Heilig auf. Dr. Heilig.
Unheilig.
Unheilig. Und er hat einen sehr schönen Anzug gewählt, hat sich mit einem Rezept revanchiert und ist verschwunden, ohne gezahlt zu haben. Der hat auch einen Pelzmantel so genommen und dann den im Leihhaus für 10 Taler getauscht. So, when he goes into a place, he says, I'm a doctor. I'd like a suit.
Ja.
And der revanchiert sich mit einem Rezept. So he gives a prescription.
Ja.
And he says, there you go.
Es ist wie bei euch jetzt mit dem Gesundheitssystem. Du gehst da rein, zahlst erstmal $400, dass du überhaupt da bist. Und der Arzt revanchiert sich mit einem Rezept, was dich noch mehr Geld kostet.
Und dann nimmt er also diesen Pelzmantel. Also ich finde das schon ganz gut, so Karma mit Pelzmantel.
Ja, aber ich meine...
10 Taler?
Das ist viel Geld. Ja. Das ist, ich würde sagen, es wären heute ungefähr 200, 300 Euro.
Oh wow, okay.
Ja, und Pelzmantel, vielleicht war es auch nur Biber oder Katze oder muss ja nicht unbedingt super...
Und trotzdem 10 Taler.
Mhm.
Wow. Okay. Also die Weber hatten das falsch. Sie hätten doch Pelzmäntel machen sollen.
Ja, Ratten gab es genug.
Ja. Mangelnde Hygiene. Bald danach tauchte er in Chemnitz als Seminarlehrer Lose auf. L-O-H-S-E.
Lose.
Gibt's, so hat es irgendeinen Sinn, oder?
Wahrscheinlich, aber...
Und im März 1865, als die Amerikaner ihren Unabhängigkeitskrieg, Bürgerkrieg führen, der taucht auch unter dem Namen Hermes auf. Ja, und für die Studenten Hermes ist der Gott der Kaufleute und Diebe.
Also, Versanddienst.
Versanddienst?
Hermes. Also,
Ja. ich finde es auch witzig, dass Kaufleute und Diebe sind in der gleichen Gruppe.
Ja. Also, ist so das Gleiche.
Ja, stimmt. Also insbesondere bei Autoverkauf und so Kaufsleute.
Guck dir Amazon an.
Amazon, ja, stimmt. In Leipzig war er Hermes, wo er ähnliche Betrügereien wiederholt. Hier wird er nach einem Handgemenge gefasst. Also, scharf, ne?
Regel Nummer 1. Wenn es gefährlich wird, Füße in die Hand nehmen.
Karl May wird am 8. Juni 1865 vom Gericht in Leipzig wegen mehrfachen Betruges zu 4 Jahren und einem Monat Arbeitshaus verurteilt. Also ich verstehe diesen einen Monat nicht. Also 4 Jahre reichen schon, oder? Und dann einen Monat dazu?
Naja, aber in den 4 Jahren arbeitest du ja nicht. Und dieser eine Monat Arbeitshaus ist im Prinzip so eine Strafarbeit.
Also erstmal arbeiten und dann büßen. Okay, abbüßen. Okay, jetzt verstehe ich. Es gab, also Arbeitshäuser waren schon schlechter als Gefängnis, von was ich verstehe.
Ja, du arbeitest, kriegst wenig zu essen, hast keine Privatsphäre gab es ja damals eh nicht, aber schlechte hygienische Verhältnisse.
Ja. Und also alle möglichen Leute, ne? Also Frauen, Männer.
Nein, Frauen, also Männer und Frauen ging ja nicht wegen der Religion. Mhm. Aber du hattest halt Kleinverbrecher, wie zusammen mit Mördern.
Mhm. Und was für Kinder?
Naja, gut, ich glaube, Kinder, du warst ab 14, wurdest du wie ein Erwachsener behandelt, glaube ich. Und
okay. Ja, kein schönes Leben. Ich glaube, wir sollten irgendwann einen Schlagabtausch über Arbeitshäuser machen. Oder Gerichtssystem oder irgendwas in Deutschland zu dieser Zeit. Am 14. Juni 1865 ging May zum Arbeitshaus namens Schloss Osterstein zu Zwickau. Keine Ahnung, wo das ist.
Aber das ist gleich in der Nähe von Chemnitz. Also er bleibt im Prinzip in einer Region.
Mhm. Also fast sein ganzes Leben.
Ja.
Aber ich finde den Namen schon schön. Schloss Osterstein. Castle Easterstone.
Ja.
Ja.
Ich glaube, die Ruine steht heute sogar noch.
Ja.
Ja.
Als er da war, aufgrund guter Führung, weil er sich gut verhalten hat, nehme ich an, wurde er...
Kein Widerspruch. Immer schön gemacht, was die Obersten gesagt haben.
Der wurde besonderer Schreiber. Was ist das, so wie Sekretariat oder also Sekretär?
Ja, ich denke mal schon.
Des Gefängnisinspektors Alexander Krell. Also der war besonderer Schreiber von dem Gefängnisinspektor.
Der konnte wahrscheinlich nicht richtig lesen und schreiben.
Der Gefängnisinspektor?
Ja.
Wie bekommen diese Leute die Stellen?
Bildung ist eigentlich nur für die Oberschicht da. Also Lesen und Schreiben ist nicht unbedingt so eine Grundvoraussetzung. Und wenn man lesen und schreiben konnte, musste das nicht unbedingt gut sein.
Jo, okay. Also der hatte diese besondere Stelle gekriegt und er blieb dort bis dem 2. November 1868.
Ja, der blieb länger im Knast, als er eigentlich musste?
Nee, ich glaube schon die 4 Jahre. Also von 65 bis 68.
Aber Osternest war doch nur ein Monat, also Arbeitshaus ein Monat, oder ist das jetzt Gefängnis?
Ich glaube, also der ist doch im Arbeitshaus geblieben. Zu 4 Jahren in einem Monat Arbeitshaus verurteilt.
Okay.
Also ich glaube, der war die ganze Zeit dort, okay. Aber der hatte schon diese Privilegien und alles Mögliche. 1868 wird er entlassen, aber schon im Januar 1869 wird er rückfällig. Und er steht ein Pferd. Es gibt keine gute Erklärung. Er sagt halt, der hat ein Pferd gestohlen. Also,
ja, hat er keinen Freund gehabt?
Ich weiß nicht. Also vom März an gibt er sich dann gegenüber verschiedenen Leuten als Mitglied der geheimen Polizei aus und beschlagnahmt, teilweise unter grotesken Umständen, angebliches Falschgeld, mit dem er jeweils entweicht. Dabei führt er einen gefälschten polizeilichen Ausweis, der sagt, er sei der sächsische Generalstaatsanwalt Dr. Schwarzel. Also ich versuche das zu verstehen. Der sagt, dass er so Mitglied der geheimen Polizei ist. Und dann sagt er, ich habe dich erwischt, du hast Falschgeld.
Ja.
Und ich nehme das Falschgeld.
Richtig.
Und dann gibt er das Falschgeld aus.
Ja.
Also, oder behält's. Ja. Okay, dachte ich mir. Also der ist schlau.
Ja.
Der hat echte Cojones, ne? Also der kann lügen und er hat kein Problem damit. Also der lügt nicht. Das ist nicht nur eine Lüge, das ist...
Ich meine, das Leben ist eine Bühne. Also der ist der perfekte Schauspieler.
Ja, ja, ja.
Also, der sollte Politiker werden. Na, ja. Ist er ja ein Staatsanwalt.
Ja. Dr. Schwarze. Dr. Lose. Seminarlehrer Lose. Dr. Schwarze. Dr. Heilig. Das macht er 6 Monate lang. Am 2. Juli 1869 haben die Polizei Karl May endlich verhaftet. Aber am 26. Juli, beim Transport zu einem Lokaltermin, zerbricht er die eisernen Fesseln und entspringt.
Superman!
Die Polizei haben intensiv überall gesucht, aber sie hatten keinen Erfolg. In den folgenden Monaten ging Karl May rum im sächsischen und böhmischen Städten herum. Während dieser Zeit und auch später hatte May viele Pseudonyme. Capitán Ramón Díaz de la Escosura.
Ah, wieder in Spanien.
Mhm. De Jam. Oder De Jam. Weiß ich nicht. Emma Palmer, das ist eine zukünftige Frau. Ernst von Linden. Hobo Frank. Also, ich weiß nicht, wie er mit Hobo Frank gekommen ist. Karl Hohenthal. M. Gisele. P. van der Löwen. Prinz Mohammed Lautremont. Und okay. Richard Plön. Einen Freund von ihm, ich weiß, also der hatte diese verschiedenen Pseudonyme, der ist wirklich klasse. Am 4. Januar 1870 wird er als Unbekannter in Böhmen festgenommen, wo er unerlaubt in einer Scheune übernachtet hat. Ja. Aber der hat die Polizei 2 Monate verarscht. Also, die haben ihn 2 Monate lang gehabt und sie haben überhaupt nicht gewusst, wer er war. Er hat sich den Namen Albin Wadenbach genommen und sagte, er sei der Neffe einer Plantagebesitzer von der Insel Martinique. Und er hat bei einer Europareise seinen Pass verloren.
Aber ich meine, man muss sich vorstellen, der hat Ahnung von Geografie. Also, der weiß Plantagen, Martinique, Karibik.
Mhm. Also der hat wirklich gut aufgepasst, als er in der Schule war.
Nein, nicht nur in der Schule, einfach. Der ist halt nicht nur dumm und kriminell, sondern wirklich intelligent und kriminell.
Ja, ja, das stimmt. Was war das? Der Staatsanwalt und Kriminologe Erich Wolfen schrieb später in seinem Buch Psychologie des Verbrechers darüber, unter Benutzung seiner schon damaligen Kenntnisse von ausländischen Gegenden und Sitten schrieb er in der Haft an den angeblichen Onkel einen Brief, aus dessen Inhalt man tatsächlich hätte schließen können, dass der Häftling auf Martinique wie zu Hause sei. Aber endlich findet die Polizei seine echte Identität heraus und Karl May wurde am 13. April 1870 4 Jahre im Zuchthaus verurteilt.
Wieder 4 Jahre? Ja. Wieder Schreiberling?
Ja. Nö, dieses Mal nicht, aber er hat sich in Kontakt mit irgendeinem Verleger gesetzt und dann danach bekam er eine Stelle. Direkt nachdem aus dem Zug raus.
Ist fast wie Hollywood.
Ja.
Verbrecher, jemand kauft die Rechte und macht einen Blockbuster draus.
Ja, genau. Also das am 13. April 1870 dieses Urteil 3. Mai 1870 bis 2. Mai 1874 hat er unter sehr harten Bedingungen im Zuchthaus Waldheim verbüßt. Man behauptet, dass er hier angefangen hat zu schreiben. Aber ich weiß nicht, ob das möglich ist.
Nee, glaube ich nicht.
Also Papier und Stift kriegt er nicht.
Nee.
Und der ist kein besonderer Schreiber dieses Mal.
Ja, und Zuchthaus, also sehr harte Bedingungen heißt viel arbeiten, wenig essen. Also ein Arbeitstag von 14 bis 16 Stunden.
Mhm. Also der hat auch behauptet, dass er zu dieser Zeit viel gelesen hat. Also wo kommen die Bücher her?
Ich glaube, jedes Zuchthaus hat eine Bibliothek.
Echt?
Ja.
Also wenn du immer noch Kraft hast, dann kannst du zur Bibliothek gehen. Scheiße. Ich würde schon so Ich würde ja gar nichts lesen. Als schlafen, aber schlafen kannst du auch nicht. Ne? Nach dem Mai 1874 aus dem Zuchthaus entlassen worden war, glaube ich, geht das?
Ja.
Kehrte er zu seinen Eltern nach Ernsthal zurück.
Und die lebten noch?
Ja, ja, ja. Ja, also nach, was ist das?
Ja.
25, dann hast du noch 25 Jahre. Ja, die leben immer noch. Und er begann zu schreiben. 1874 oder 75 wurde zum ersten Mal eine Erzählung von May, Die Rose von Ernsthal, veröffentlicht. Er hat bei dem Dresdner Verleger Heinrich Gotthold Münchmeier eine Stelle gekriegt. Der war Redakteur für unter anderem die Zeitschriften Der Beobachter an der Elbe und Schachtenhütte. Also die Zeitschrift.
Schachtenhütte?
Die Zeitschrift.
Ach, Schacht und Hütte?
Ja, Schacht und Hütte. Shoot, Chamber, Core.
No, Schacht ist Mine.
Mine? Okay, ja. Yeah. Okay, like
Hohenstein-Ernsthal ist eine, also die Region Silberbergbau.
Ah, okay. Also der hat über alles geschrieben. Ja. Also Redaktur. Ne? Bald arbeitete er als freier Schriftsteller. Heimatliche und exotische Novellen. 20.000 Seiten pseudonyme Kolportagehefte. Kolportagehefte? Kolportagehefte?
Keine Ahnung. Fremdwörter sind Glückssache.
Ja. Trashy literature.
Ah.
Like Reisebücher.
Belletristik.
Belletristik. Genau. Okay. Zu dieser Zeit hat Karl May Emma Pollmer kennengelernt. Sie war ein uneheliches Kind, das nach
Unsitte.
Das nach dem Kindsbetttod, ja, ihre Mutter Emma Ernestine Pollmer von den Großeltern nach dem Tod der Großmutter 1865 nur vom Großvater Christian Gotthilf Pollmer aufgezogen wurde. Also ihr Großvater war Barbier. Sie hatte keine... Was?
Ein Friseur zieht ein Kind auf.
Lala. Und ohne Hilfe von irgendwelcher Frau.
Komm, der war doch bestimmt schwul.
Ja, vielleicht mal. Sie hatte keine große Schulbildung. Sie hat die 8 Pflichtschuljahre gemacht und führte danach dem Großvater den Haushalt. Durch Stickereien und andere Handarbeiten verdiente sie etwas zum Haushaltseinkommen hinzu. Karl May lernte sie 1876 bei einem seiner Besuche in Ernsthal über seine Schwester Wilhelmine, die in Hohenstein lebte, kennen. Also das ist ja, die einzige Erwähnung
der Schwester.
Mhm. Er hat über Emma geschrieben, sie war so still, so zurückhaltend, so bedachtsam, außerordentlich sympathisch, dazu schön. Wie man sich eine Frau nur vorstellen kann. Gleich danach, in 1876, kündigte May seine Stelle an dem Verleger Münchmeier, da man versuchte, ihn durch Heirat mit Münchmeiers Schwägerin dauerhaft an die Firma zu binden. Und der Verlag hatte einen schlechten Ruf.
Mhm.
Und ich sage, das nennt man, ein Esel schimpft den anderen Langohr. Also, der ist total betrunken.
Ja.
Ja, der hat überall gelogen. Ja.
Ja.
Der arbeitet für diesen Verleger. Und dann sagt er, nö, hab doch einen schlechten Ruf. Das kann ich nicht. Also wirklich, Pot calling kettle, come in kettle, right? It's just totally, oh my god. Aber naja, noch einmal wird er bestraft im Jahre 1879 mit 3 Wochen Gefängnis. Also der wird, glaube ich, bedroht, aber das hat er nicht machen müssen. Ne? Ein Verwandter von Emma ist tödlich verunglückt. Es geht das Gerücht, er sei einem Mord zum Opfer gefallen. Der Karl May fährt zum Ort des Geschehens, um das vermeintliche Verbrechen aufzuklären und sagte, dass er ein höherer, von der Regierung eingesetzter Beamter sei, der noch über dem Staatsanwalt stehe.
Mord ist sein Hobby.
Mord ist ihr Hobby, ist Murder, she wrote, ja, auf Deutsch. Das ist, ja, Mord ist sein Hobby. Prompt wird er wegen Amtsanmaßung verurteilt. Aber dann kriegt er im gleichen Jahr das Angebot, seine Erzählungen zuerst bei dieser katholischen Wochenzeitung anzubieten. Also eine katholische Wochenzeitung hat ihn angeboten, seine Geschichten zu veröffentlichen.
Kirchen hatten Geld.
Okay, das stimmt, das stimmt. 1880 begann May mit dem Orientzyklus, den er mit Unterbrechungen bis 1888 fortsetzte. Der war noch nie außerhalb
Deutschlands.
Ja.
Oder Schlesiens eigentlich. Schlesiens und Sachsens.
Mhm. Aber er hat über unser Liebling Orient geschrieben. Karl May und Emma Pollmer heirateten am 17. August 1880, standesamtlich in Ernstthal. Die kirchliche Trauung fand am 12. September 1880 statt. Emma Pollmer hatte keine Verwandten mehr. Das Ehepaar lebte in Hohenstein. Aber bereits Ende des Jahres...
Ist er fremdgegangen?
Nee, hatte sich das Paar so entfremdet. Hier nennen wir, dass Emma auch eine große Fantasie hat, weil Emma Liebesbriefe an sich fälschte, um die Aufmerksamkeit ihres stets schreibenden Mannes wieder auf sich zu ziehen. May durchschaute den Schwindel. You can't play a player. Betrüger sind schwer zu betrügen. Ja? Also der hat geschrieben, überhaupt auf sie überhaupt nicht aufgepasst. Und dann hat sie angefangen, diese Briefe, Liebesbriefe zu schreiben. Dann sagte er, jojo, ja Hase, mach's doch.
Ich meine, besser Romane kann das Leben ja nicht schreiben.
Nee. Emma May war eine überzeugte Spiritistin.
Wenn ich das so höre, denke ich echt fast, dass Emma die Romane geschrieben hat und nicht Karl.
Interessant, denn es gibt ein Problem später in dem Leben, also in diesem zwischen diesen zwei. Das ist auch eine gute Frage, ne? Das hat vielleicht mit den Toten ihrer ganzen Familie zu tun, bevor sie eher erwachsen war, weiß ich nicht. Das war damals sehr populär. Emma hatte viele Freunde in Radebeul, die auch Spiritisten waren. Und es gab regelmäßige spiritistische Sitzungen. Das musste doch Spaß gewesen sein, oder? Stell dir mal vor, kannst du mir den Brie reichen? Nee, ich meinte den Geist. Kannst du? Nee. Du bist nicht. Du.
Vielleicht kommt dann auch ein Pierre Pries.
Ja. Also, die sind fünfmal in fünf Jahren umgezogen. Was in Deutschland überhaupt nicht einfach ist.
Erstens zu der Zeit nicht.
Ja. Meistens war der Verleger Münchmeier ihm ständig gestolpert hat. Also, der Münchmeier wollte ihn tierisch wieder zurückhaben und hat ihn überall gefolgt, um zu fragen. Also, der Typ hatte die nicht mehr alle, ne? Und Emma, die eh nicht so stabil ist, ja, das macht sie fertig. Ja. Aber Karl May hat seine Romane für den deutschen Hausschatz, ja, also durch seine Romane für den deutschen Hausschatz, hatte er nun ein einigermaßen festes Einkommen, mietete nun eine Villa in Kütchenbrode. Kütchen. Mays Beliebtheit bei den Lesern wuchs und zunehmend fand das Ehepaar Zugang zu der bürgerlichen Mittelschicht des Dresdner Vororts. Sie befreundeten sich mit Clara und Richard Plön.
Okay.
Also das Ganze in der Nähe von Dresden. Kütchenbrode.
Wird heute wahrscheinlich ein Stadtteil von Dresden sein, aber es ist halt interessant. Also dadurch, dass sie populär werden, werden sie plötzlich gesellschaftsfähig.
Ja.
Wie Justin Bieber.
Ja. Der Typ. Ich hoffe, ich meine, ich habe keine Bilder von Karl May, aber ich hoffe, seine Frisur war doch besser als Bieber. 1891 hat Karl May seine Hausschatzromane verlegt und das Geld kam jetzt regelmäßig. Deswegen beschlossen May und Emma, Karl Mays neunjährige Nichte, Lotte genannt, in den Haushalt aufzunehmen. Da Karl May arbeitete, war es Emma May, die sich vor allem um das Kind kümmerte und auch nach Ernsthal berichtete. warum die kleine Clara trotzdem bereits im August 1892 von ihrer Mutter wieder abgeholt wurde, lässt sich nicht mehr objektiv feststellen. Das Kind berichtete Karl May über Beobachtungen, die sie bei Wegen mit Emma May gemacht hatte. Die sie bei Wegen, vielleicht das falsch geschrieben.
Nee, nee? Ich denke mal, wenn die miteinander spazieren gegangen sind.
Ah, okay, okay.
Ich meine, Dresden ist eine Großstadt damals.
Ja, stimmt. Es kam zwischen den Eheleuten zum Streit. Emma Mays Verhalten Clara gegenüber wurde abweisender, strafender und letztlich bat das Kind seine Mutter, es abzuholen. Karl May war darüber sehr unglücklich.
Eigene Kindheit?
Ja, vielleicht auch. 1892 hatte sich die finanzielle Situation endgültig zum Guten gewendet. Und zu ihrem Geburtstag am 22. November erhielt Emma May vielleicht einen 1000-Mark-Schein von Karl.
Respekt.
Ja, ja. Buffalo Bill Cody hat gerade eine Tour in Deutschland gemacht und es gab Cowboy-Fieber.
Ja?
Ja, Karl May hat Old Shatterhand erfunden.
Come on, der Typ war der Prototyp des blonden, also...
Ein Deutscher, der besser als alle Indianer und Amerikaner ist.
Ja.
Ja, der schlauer ist, der besser schießen und reiten kann.
Richtig.
Und was noch?
Und dabei noch kein Arschloch ist.
War er immer so...
Ja, er war so der Gentleman und er war hatte super Grundwerte. Also, er war der gute weiße Mann.
Der gute weiße Mann. Okay. Der Shatterhand hatte auch einen Indianer-Freund.
Winnetou! Und eine gute Freundin, das Halbblut Abenaki.
Abenaki?
Nee. Ah. Bully sagt Abenaki und ich glaube, im richtigen Film heißt Abenaki.
Okay.
Die Halbschwester von Winnetou.
Ah, okay. Und das ist so ein Verhältnis wie The Lone Ranger und Tonto, finde ich.
Ja.
Also The Lone Ranger ist eher so... Also nicht Sheriff, aber der kämpft gegen das Böse und er hat diesen Indianerfreund und Tonto.
Richtig.
Sehr aufrichtig und sehr schweigsam.
Winnetou ist der Häuptling, er ist gerecht. Er gibt den Weißen eine Chance und sagt nicht gleich, dass sie schlecht seien.
Ah, also okay, ein bisschen christlich da.
Ich würde es nicht christlich nennen.
Okay. Insbesondere heutzutage. Das ging den Deutschen wie Öl runter. Ne? Obwohl Karl May niemals in den Orient oder in den Staaten war, wurde seine Erzählungen super bekannt und gelobt. Es ist schwer zu sagen, was die Menschen damals über Karl Mays Vergangenheit wussten.
Nichts.
Nichts. Um 1895 wurde der Kontakt zwischen den Ehepaaren Plön und May intensiver. Man unternahm viele Ausflüge gemeinsam, dutzte einander.
Der Dr. J. Das Du war damals noch viel wert.
Und die beiden Frauen galten gemeinhin als Schwestern. Die finanzielle Situation konnte nicht besser sein. Und 1896 kaufte May eine Villa in der Kielstraße 5, die er Villa Shatterhand nannte. Im Herbst 1896 erkrankte Emma May schwer und hielt sich mehrere Wochen im Bilz-Sanatorium auf. Nach ihrer Genesung begann die erste der großen Lese- und Vortragsrundreisen. Während Karl May den Rummel genoss und immer wieder neue Geschichten erzählte, großzügige Trinkgelder verteilte und angebliche Narben zeigte, blieb Emma May den Berichten zufolge relativ verschlossen. Im Gegensatz zu den begeisterten Zuhörern wusste sie, dass May all das eben nicht selbst erlebt hatte. Und braucht auch für das spendable Auftreten ihres Mannes nur wenig Verständnis auf.
Die Kohle hätte sie gebrauchen können.
Ja, ja. Also, es gab eine Phase, als alles so unstabil war und sie sind so häufig umgezogen, dass sie ein bisschen Geld beiseite gelegt haben. Mhm. Das kommt später.
Ist halt eine clevere Frau.
Ja, ja, aber das kommt später. Mhm. Das ist problematisch. Ende des Jahres 1897 unternahm May allein eine weitere, kürzere Reise und überließ es seiner Frau in Radebeuer, den Besucherstrom zu bändigen. Dann gab es die Rundreise in 1898, die das Ehepaar unter anderem nach Wien führte. Die Plön sind mitgefahren. Anfang März 1899, trat May seine große Orientreise an. Emma May und das Ehepaar Plön begleitete ihn bis nach Genua. Von dort reiste May allein weiter, während sich die Zurückbleibenden auf den Heimweg machten. Der hatte auch einen Bedienster zu diesem Zeit. Den Rückweg traten sie gemächlich an. Sie reisten jeweils mit längeren Aufenthalten über Nizza, Marseille, Lyon, Paris. Richard Plön fuhr von Straßburg aus direkt nach Radebeul, während Emma May und Clara Plön noch in Deidesheim Station machten.
Deidesheim oder Dudesheim?
Dudesheim?
Deidesheim? Gucken, das klingt so komisch.
Ja, ich weiß. Also, vielleicht Dudesheim? Es kann schon sein, dass es falsch
ist. Ist egal.
Also damals war das ein paar Monaten, bis der Saison vorbei war. Während dieser anderthalb Jahren führte Karl May ein Reisetagebuch, das nur in Bruchstücken und Teilabschriften erhalten ist. Mays zweite Frau, Clara Plön, überlieferte, dass er, also später, dass er unterwegs zweimal einen Nervenzusammenbruch erlitten habe. Die befürchteten, ihn einer Irrenanstalt zu führen zu müssen. Aber das hat er selber so, der hat sich erholt.
Ja, aber ich meine, das klingt für mich echt so wie ein Karl-May-Roman. Nervenzusammenbruch als Schriftsteller oder er glaubt langsam wirklich, da, oder er kann nicht mehr unterscheiden, was Realität und was.
Und das ist das Problem. Ja.
Fantasie ist.
Mittlerweile wusste Karl May bald nicht mehr zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden und verstieg sich mehr und mehr in die Old Shatterhand-Legende. Als er schon jenseits des 50. Lebensjahres durch die Buchausgabe seiner Werke ein berühmter Mann wird, tritt er vor die Öffentlichkeit mit dem Anspruch, alle von ihm geschilderten Abenteuer selbst erlebt zu haben. Er sagte, ja, ich habe das alles noch viel mehr erlebt. Keine der Personen und keines der Ereignisse, welche ich beschreibe, ist erfunden.
Voll abgedreht.
Voll abgedreht. Er behauptete nicht nur, selbst Old Shatterhand zu sein und die Inhalte der Erzählungen tatsächlich erlebt zu haben, sondern ließ von einem Kötchenbrodaer Büchsenmacher sogar die legendären Gewehre seiner Romanhelden für sich anfertigen. Zunächst den Bärentöter und die Silberbüchse, später auch den Henrystutzen. Seine Verleger und Redakteure unterstützen die Legende, indem sie unter anderem Leserbriefe entsprechend beantworteten. Und ich frage mich, was für Leserbriefe?
Ich denke mal, so von begeisterten Teenies oder meistens, na doch, Teenies, die sich einfach in die, und nicht Teenies. Ich bin gerade verloren im Silberwald.
Senior Moment.
Nein.
Ja, also begeisterte Fans, aber was würden sie denn fragen?
Nein, nicht nur fragen. Sie wollen einfach nur sagen, wie toll sie das fanden.
Ah, okay.
Wie viel es ihnen gebracht hat.
Ah, okay. I love you. Yeah. I'm your biggest fan. You've changed my life. Na gut. Mays Leser, die der Gleichsetzung von Autor und Protagonist bereitwillig folgten, richteten in der Folge unzählige Briefe direkt an ihn, die er auch großteils persönlich beantwortete. Mehrere Lesereisen und Vorträge folgten. Ab 1896 ließ er sich auch im Allgemeinen Deutschen Literaturkalender von Josef Kürschner als Übersetzer aus dem Arabischen, Türkischen, Persischen, Kurdischen und verschiedenen Indianer-Dialekten. Später auch aus dem Chinesischen anführen.
Keiner kann es überprüfen.
Ja, genau. Also gibt es kein Internet damals. Im Juli 1897 lieferte er seinen späteren Gegnern weitere Angriffspunkte, indem er vor zahlreichen Zuhörern allen Ernstes erklärte, er beherrsche 1200 Sprachen und Dialekte und sei als Nachfolger Winnetous der Befehlshaber über 35.000 Apachen.
Also so durchgeknallt muss man erstmal sein.
Das ist ja, ja, also, und wie kann irgendjemand das glauben? Also, gut, Sie haben gar keinen Beweis dagegen.
Niemand war dort, niemand hat es gesehen.
Aber Alter, 200 Sprachen? Komm mal.
Jeder Dialekt ist eine Sprache.
Ja, okay.
Oh, ich kann auch Sächsisch, Thüringisch, Berlinerisch. Es sind schon mal 3 Sprachen.
Ja, okay.
Und Deutsch.
Ich kann Deutsch. Arbeite immer noch daran. Personen, die seine Behauptungen hätten widerlegen können, ging Mai aus dem Weg.
Weil sie wahrscheinlich selbst damit verdient haben.
Mhm. Dazu hat Karl Mai einen neuen Titel genommen.
Professor?
Nö, noch besser. Seit etwa 1875 führte Karl May einen Doktorgrad, ohne je promoviert oder auch nur eine Universität besucht zu haben.
Das ist ja nichts Neues.
Nö. Also diese deutsche Besessenheit mit dem Doktortitel, das ist schon alt, ne?
Ja.
Super alt. Dieser Grad wurde auch in Autorenverzeichnisse und ab 1888 sogar im Kütchenbroder Melderegister aufgenommen. 1898 fehlte plötzlich der Doktorgrad im Adressbuch für Dresden und seine Vororte. Mai bat um Korrektur und wurde mit der Frage nach einem Nachweis konfrontiert. Er erklärte, die Universität Rouen hätte ihm den Grad verliehen. Außerdem hätte er eine wenigstens gleichwertige chinesische Würde. Dennoch wurde ihm das Führen des Grads untersagt. Mai ließ die Sache mit dem Adressbuch auf sich beruhen, führte privat aber den Titel weiter. Im Herbst 1902 kümmerte sich vermutlich seine spätere zweite, ja das kommt, Ehefrau Clara Plön wieder um die Angelegenheit und Mai erhielt eine aufwendig gestaltete Urkunde, datiert vom 9. Dezember 1902, über eine Ehrendoktorwürde der Deutsch-Amerikanischen Universität in Chicago für das Werk im Reiche des Silbernen Löwen.
Gibt's die?
Ja, weiß ich nicht. Am 14. März 1903 beantragte Mai, da er wieder heiraten wollte, die beschleunigte Prüfung und lobte die ausstellende Hochschule, sie ziehe aus Deutschland Lehrkräfte allerersten Ranges an. Naja. Schon 4 Tage später wurde nach Prüfung die Führung eines Doktorgrads aufgrund dieser Urkunde abgelehnt. Denn es handelte sich, wie Mai wenig später selbst recherchierte, bei der angeblichen Universität nur um eine Titelmühle. Damit war der Titel wertlos. Mai verteidigte 1904 seinen Doktorgrad in den offenen Briefen an den Dresdner Anzeiger. Zwar noch gab das Führen aber dann auf. Also. Aber nun holt ihn seine Vergangenheit ein. Es kommt heraus, dass er in seiner Jugend nicht Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi, sondern ein Krimineller gewesen war. Und seine früheren Kolportage-Schreibereien werden unbefugt unter seinem Namen neu veröffentlicht. Mai prozessiert daraufhin 10 Jahre lang vor zahllosen Gerichten um Ehre und Urheberrecht.
Und verliert.
Bis hinauf zum Reichsgericht. Forensisch fast überall mit Erfolg, aber seine bürgerliche Existenz wird dabei durch die Enthüllungen der Skandalpresse ruiniert. Während sich Karl und Emma Mai zunehmend entfremdeten, wurde Mais Kontakt zu Clara Plön enger. Oh. 1902 unternahmen sie zu dritt eine als Erholungsreise geplante Fahrt nach Berlin, Hamburg und Leipzig mit dem Endziel Südtirol. Und dann, das war klar während dieser Reise, dass es mit Emma und Karl total fertig war. Aber trotzdem, also irgendwann stirbt Clara Plöns Mann.
Mhm.
Direkt danach. Ja.
Fängt er was mit ihr an.
Mhm. Und also Emma Mai wurde dort unter Auflagen mit ausreichend Geld zurückgelassen, also in Mendel irgendwo. Und Clara Plön und Karl Mai reisen zurück nach Radebeul, Womei umgehend die Scheidung einreichte. Die von Emma May unterzeichneten Verzichtserklärungen genügten allerdings nicht. Es mussten Gründe her. Emma May habe Geld unterschlagen. Emma May habe Geschäfts- und Privatbriefe unterschlagen und oder vor ihm versteckt. Emma May habe ihn jahrelang in gehässigster Weise behandelt.
Also Emma ist die Schlechte und er ist der Gute.
Clara Plön und ihre Mutter bezeugten diese Anschuldigungen. Ihre beste Freundin.
Ja.
Diese nachgereichten Gründe wurden akzeptiert und Emma May galt als die Alleinschuldige. Nachdem diese Formalitäten erledigt waren, führen Clara Plön und Karl May zu Emma May, informierten und bedrohten sie. Wenn Emma May sich gegen Karl May stellen würde, bekäme sie keinen Pfennig. Wäre sie brav und einsichtig, wolle er gütig sein. Emma May war entsetzt, aber machtlos.
Ja, ohne ihn kein Geld, kein Leben.
Und unstabil.
Ja.
Also, das ist wirklich, finde ich, unfair. Im Januar 1903 wurden Emma und Karl May geschieden. Rechtskräftig wurde die Scheidung am 4. März 1903. Bereits am 30. März 1903 heiratete Karl May Emmas Freundin Clara Plön. Im Juni 1903 zog Emma May nach
Dresden? Weimar!
Emma May wohnte in Weimar.
Davon weiß keiner was.
Und kein Schild irgendwo in der Stadt.
Ja komm, Goethe, Schiller.
Ja, also Emma May verliert. Karl May richtete ihr dort eine Wohnung ein und setzte eine Rente aus. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. So bestand er darauf, dass sie ihren Mädchennamen wieder annahm und verpflichtete sie zur Rückzahlung der Rente, wenn sie etwas gegen ihn unternehmen würde.
Cleverer Anwalt.
Im Oktober 1903 reichte Luise Häusler, Emmas langjährige Freundin, Klage gegen May wegen betrügerischer Handlungen zur Ermöglichung der Ehescheidung ein. Zwar wurden Beweise gesammelt, aber das Verfahren wurde eingestellt. Emma geboren Polmer hatte Sorge, ihre Rente zu verlieren, wenn sie gegen ihren Ex-Mann und Clara Plön aussagte und verweigerte diese Aussage. Da sie in den verschiedenen Prozessen Mays eine wichtige Zeugin war, riss der Kontakt nie ab. Gelegentlich wurde sie von Clara May in Weimar besucht.
Also. Um zu erinnern, was sie zu tun hat? Bitch.
Zickel, ne?
Ja.
Also, kannst du dir vorstellen, deine beste Freundin, ja, heiratet deinen Mann, bedroht dich und dann kommt regelmäßig nach Weimar, um zu sagen, hallo Schatz, wie geht's dir? Du weißt, was du machen musst, ne? Halsklappe. Gott. Oh. Karl May, der nicht sicher sein konnte, wie Emma Polmer sich in Krisenzeiten verhalten würde, weil sie unstabil war, ja, versuchte sie nachhaltig zu diskreditieren. Die berüchtigte Polmer-Studie, ja, Frau Polmer, eine psychologische Studie, hat Karl May geschrieben. In diesem Pamphlet schreibt May von Dämonen und Verderbtheiten, unterstellt seiner Ex-Frau Anschläge auf sein Leben und ähnliches. In Weimar hatte Emma Polmer Fritz Apun kennengelernt. A-P-P-U-N-N. Apun?
Apun.
Ja. Und sie hat sich in den jungen Mann verliebt. Dessen Mutter und Schwester aber, die Beziehung nicht gut hießen, wurden daraufhin von Karl May ebenfalls als Zeugen eingespannt. Also der Karl May, der ist hammerhart, ja, ständig auf Emma, das ist,
Der hat einfach Schiss um sein Leben und Werk. Aber es ist Werk. Um seine Lügen.
Ja.
Ein Kartenhaus fällt leicht zusammen. Und Emma ist ganz unten.
Ja. Auch von anderen Prozessgegnern, speziell Rudolf Lebius, also der Lebius hasste Karl May, wurde die wenig stabile Emma Polmer immer wieder missbraucht und gegen ihren Ex-Mann benutzt. Also alle Leute sind nach Weimar gekommen und haben gesagt, ja bitte sag mal irgendwas. Ja. Und das konnte sie nicht aushalten, wirklich. Ne? Lebus hatte Verständnis für sie, versprach finanzielle Unterstützung und nutzte die gewonnenen Informationen für persönliche Angriffe gegen Karl May.
Und hat aber nie was bezahlt?
Nee. Dieser vor wenigen Wochen von der Amerika-Reise zurückgekehrt.
Oh, er war.
Endlich. Reagierte sofort. Er stoppte sämtliche Zahlungen an Emma Pollmer und verklagte sie wegen Beleidigung. Mhm. 1908 unternahm Karl May mit seiner Frau eine 6-wöchige Amerika-Reise. Sie besuchten unter anderem Albany, Buffalo und die Niagara-Fälle und Freunde in Lawrence. Auch auf dieser Reise wurde May mit der Wirklichkeit konfrontiert. Bei seinem Aufenthalt in der Stadt New York wollte er keinesfalls fotografiert werden. Diese Reise diente May als Inspiration für sein Buch Winnetou 4. Aber was sicher ist, er nicht gefahren. Der war niemals im Wilden Westen. Der ist nie weiter als New York gefahren.
New York ist der Wilde Westen.
Ja, also für ihn schon. Mittlerweile kämpft er immer noch gegen die Kritiker und Journalisten. In November 1909, May ist inzwischen 67 Jahre alt, nennt ihn der Journalist Rudolf Lebius, sein schlimmster Gegner, einen geborenen Verbrecher. Karl May ist der OG Criminal Man.
Womit er nicht so ganz Unrecht hat. Ich meine, Kleinkriminale in der Jugend, großer Lügner und dann das absolute Arschloch seiner Ex-Frau gegenüber.
Mhm. Ja, also der ist ein geborener Verbrecher. May erhebt Privatklage wegen Beleidigung. Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg spricht Lebius am 12. April 1910 wegen Wahrnehmung berechtigter Interessen frei. Also, was heißt das denn?
Man kann es nicht wirklich beweisen, aber es sieht so aus, als ob er recht hat.
Okay. Und die gesamte deutsche Presse drückt nun, meist mit hämischen Kommentaren, nach, dass man Karl May ungestraft einen geborenen Verbrecher nennen darf. Eine von May abgegebene Versicherung an Eidesstatt vom 12. April 1910 bringt wieder die alten Vorwürfe. Sie hätte ihn unausgesetzt belogen, betrogen und bestohlen.
Lügen haben kurze Beine.
Lügen haben kurze Beine. Emmas Freundin Luise Häusler rührte die alte Anzeige wegen betrügerischer Handlungen zur Ermöglichung der Ehescheidung wieder auf. Und eine weitere Freundin, Selma von Scheidt, versuchte, zwischen Karl May und Emma Pollmer zu vermitteln. Erst 1910 beruhigte sich die Situation zwischen Emma und Karl wieder und Emma Pollmer gab eine schriftliche, vermutlich von May oder seinem Anwalt aufgesetzte, Erklärung über Lebius' Machenschaften ab. Also dann hat sie irgendwas geschrieben und sagte, Rudolf Lebius ist...
Ich denke mal, aus Frust wird sie auch gesagt haben, also der hat mich dazu verführt, gezwungen.
Mhm, mhm, ja.
Er war nie ein ehrlicher Typ.
Okay.
War er auch nicht, er hat ja nichts bezahlt.
Nee, also glaube ich nicht. Mhm. Das habe ich nicht gefunden, dass er irgendwas bezahlt hat. Denn sie hatte sich immer noch Sorgen um Geld gemacht, was soll ich nehmen an, der hat niemals was bezahlt. Und sie haben beide, Lebius und May, super viel Geld für Klagen ausgegeben. Ja, 10 Jahre lang. Gingen sie.
Rosenkrieg?
Ja, genau.
Ja. Wobei die Rose nur der Stelle, also nur das Mittel ist.
Mhm. Ja. Also arme Emma. Ne?
Ja.
Daraufhin wurde die Beleidigungsklage zurückgenommen und die Rente wiedergezahlt. Ja. Lebius reagierte mit der Streitschrift Die Zeugen Karl May und Clara May, in der er erfundene, übertriebene und wahre Aussagen vermischte, kommentierte und durch Presseartikel ergänzte.
Fox News.
I wonder what his liar, liar, pants on fire rating would be. Da es ihm darum ging, Mays Ruf zu zerstören, wurde auch die Ehescheidung wieder einbezogen. May konterte mit seiner Autobiografie. Beide Schriften wurden zeitweilig durch gegenseitige Klagen verboten. Diese Kampagne führt Mays körperlichen Zusammenbruch herbei. aber seelisch hält er sich aufrecht. Er will seine Sache vor den Reichstag bringen und wendet sich an Maximilian Harden um Hilfe, der ihm endlich einen bedeutenden Anwalt verschafft, Gottfried Sellow, dessen Buch über die Irrtümer der Strafjustiz noch heute zu den Grundlagenwerken der Fehlurteilsforschung gehört.
Ja. Ein Buch über Lügner ist heute Grundlagen für Fehlurteile.
Ja, ja, ja. Mays letzte Werk ist ein 147 Druckseiten langer Berufungsschriftsatz. 147 Druckseiten langer Berufungsschriftsatz.
Berufungsschriftsatz.
Was ist das?
Quasi, wenn man gegen ein Urteil angeht, geht man in Berufung.
Ah, okay. Also sein letzter Werk ist irgendwas mit seiner Klage zu tun. Ja. Okay. Ja, toll. 147 Seiten. Das gibt's ja gar nicht.
Ist eine Doktorarbeit.
Also eine Doktorarbeit. Endlich hat er das doch verdient. Als im Dezember 1911, der hat das an das Königliche Landgericht zu Berlin so eingereicht. Ja. Als im Dezember 1911 Karl May vor Gericht endlich gegen Rudolf Levius siegte, kehrte Ruhe ein. May lebt wieder auf und spricht drei Monate später auf Einladung des Akademischen Verbandes für Literatur und Musik in Wien noch einmal über sein Leben und Werk. Vor über 2000 Zuhörern im überfüllten Sophiensaal, in Anwesenheit der Friedensnobelpreisträgerin Berthe von Suttner, deren Ideen er propagiert. Das Publikum bereitet dem nun 70-jährigen Ovationen noch auf der Straße im nasskalten Märzwetter. Dabei zieht sich May eine fiebrige Erkältung zu, der sein zerrütteter Körper nicht mehr gewachsen ist. 8 Tage später, am 30. März 1912, erliegt Karl May einem Herzschlag.
Das deutsche Wetter ist echt gefährlich.
Das ist, ja, genau, das ist total gefährlich. Heute wird ein unerkannter Lungenkrebs nicht ausgeschlossen. Okay, ein paar Dinge.
Zu viele Friedenspfeifen geraucht.
Ja. Bereits im März 1912 war Emma Pollmer nach Berlin umgezogen. Endlich. Dort lebte sie mit Fritz Apon in einem Hinterhaus in der Pausbrunner Straße 92. Im Mai unternahm sie einen erneuten Versuch, sich mit ihrer ehemaligen Freundin Clara May auszusöhnen.
Also warte mal, Fritz Apon war der Anwalt von May?
Nee, das ist halt dieser Mann, den sie hier in Weimar kennengelernt hat und in sich verliebt hat. Also Fritz Apon ist nur ein Typ.
Okay.
Ja, und dann der Rechtsanwalt ist jemand anders. Aber okay. Sie war immer noch in Apon verliebt. Ne? Mhm. Aber witzigerweise waren sie nicht zusammen. Der hatte eine Verlobte
in Berlin. Das hat ja nichts zu sagen.
Ja, das stimmt. Und dann die Emma hat Clara gefragt, ob sie ihr Lebensabend in Via Shatterhand verbringen durfte. Und Clara sagte, nö, aber ein paar Bücher darfst du schon haben. Und dann Clara hat ihre so Rente bezahlt. Ne? Ab 1913...
Aber es ist schon ein bisschen krank. Ich meine, der Mann, der dich zerstört hat, und du willst in diese Villa zurück, wo alles dich an ihn erinnert?
Aber da, ich glaube, sie hat immer Probleme mit Verlust. Ne? Also keine Eltern, keine Mutter... Und dann Karl May und dann ihre beste Freundin. Also sie hatte nichts anderes. Und sie war nicht stark genug, um zu sagen, scheiß drauf, das mach ich nicht.
Ich meine, Weimar ist so eine schöne Stadt.
Ja. Ja. Also, oder in Berlin bleiben. Also spätestens in 1914 brach bei ihr eine Nervenkrankheit aus und sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein zugewiesener Sachwalter stand ihr bei allen Angelegenheiten zur Seite. Nach einem Selbstmordversuch wurde sie, gegen ihren Willen, im Juli 1914 in die private Schönberger Nervenheilanstalt gebracht. Da ihre Rente und auch zusätzliche Zahlungen Karamais die Kosten dort nicht deckten, wurde Emma Pollmer im Dezember 1914 wieder entlassen. Bis 1916 lebte sie im Haushalt von Fritz Apun und seiner Verlobten Emma Johanna, geboren Lange. Dann zog sie alleine Anfang 1916 wieder nach Weimar. Da sich ihr Zustand sowohl geistig als auch körperlich verschlechterte, wurde sie nach vergeblichen Aufenthalten in verschiedenen Sanatorien am 17. August 1916 als unheilbar Geisteskranke in die moderne Königliche Sächsische Pflegeanstalt zu Arnsdorf eingewiesen. Dort starb sie am 13. Dezember 1917 an einer Bauchfelltuberkulose. Am 17. Dezember 1917 wurde sie um 11 Uhr auf dem dortigen Friedhof beigesetzt. Die Deutschen, die wissen genau, um welche Uhrzeit. Ja?
Womit wir wieder bei der Uhr wären.
Sehr gut.
Der Kreis schließt sich.
Clara May weigerte sich strikt, an der Beerdigung teilzunehmen. Letztlich vertrat Dr. Eucher Albrecht Schmidt den Karl May Verlag. Ihren Nachruf ließ Fritz Apun setzen. Beerdigung, Grabstein und Grabpflege bezahlte Clara May. Karl May Festspiele oder Karl May Spiele sind Aufführungen von Dramatisierungen der Werke des deutschen Schriftstellers Karl May, die meist unter freiem Himmel stattfinden.
Immer.
Immer.
Freilichtbühne.
Ja. Karl-May-Festspiele gab es bereits vor dem und während des Zweiten Weltkriegs. Ja. So vor allem im sächsischen Rathen oder in Werder. Mhm. Der Schriftsteller Arno Schmidt vertrat in seinem Werk Sitare und der Weg dorthin 1963 die These, Karl May sei latent homosexuell gewesen.
Kombination Hardenberg gar nicht so weit weg.
Mhm. Schmidt griff damit eine von dem aus Österreich in die USA emigrierten Schriftsteller Paul Ellbogen.
Ellbogen?
Ja, Ellbogen. Der heißt Ellbogen.
Ich meine, mit Ellbogen kämpfen?
Ja, ja. Ja. Formulierte Vermutung auf, ne, also er verwies auf die penetrante Waffensymbolik, die Vorliebe für sadistische Szenen, auf die erotisch liebevolle Darstellung der indianischen Edelmenschen, auf die Schilderung der nächtlichen oder gemeinsamen Ritte sowie auf die wiederholt auftretenden Transvestiten Tante Droll, mhm, Hobo Frank oder Langer Devi.
Richtig. Und Frauen, es gibt nur eine Frauenfigur und das ist
nur eine Frau.
Die Halbschwester von Winnetou. Ansonsten sind es alles Männer.
Oh, das habe ich nicht gewusst. Karl May ist seit 85 Jahren der meistgelesene Schriftsteller deutscher Sprache.
Ja.
Der hat 73 Bänden veröffentlichtes Gesamtwerk, in weit mehr als 50 Millionen Exemplaren gedruckt ist und Jahr für Jahr um weitere 2 Millionen anwächst.
Das ist Kindheit pur.
Der war von Hitler beliebt, sowie ein, wie sagt man, Revolutionary.
Revolutionär?
Revolutionär aus Nicaragua. Thomas Bore. Der sagte, Mays Geschichten hat ihn inspiriert in seinen politischen Kämpfen.
Edelmann, Edelhäuptling?
Ja. Also zwei Zitate, dann kannst du mir sagen, was du davon hältst. Mhm. Also erste sagte der Karl May, ich begann nicht mich, sondern andere zu beschuldigen. Den hinterlistigen, grausamen Eigentümer der Uhr, den Staatsanwalt, den Untersuchungsrichter und alle anderen Personen, die in diese Sache gegen mich zu tun gehabt hatten. Ich sann auf Rache. Diese Rache sollte darin bestehen, dass ich, der durch die Bestrafung unter die Verbrecher geworfene, nun auch wirklich Verbrechen beging. Nach meiner Ansicht hatte man mich dann auf dem Gewissen und am jüngsten Tage war Gott dann gezwungen, die ganze verruchte Schwefelbande, die mich und die meinen so elend gemacht hatte, in die Hölle zu schleudern.
Also, erstens, du bist ein Lügner. Zweitens, du bist kriminell. Drittens, es war die Wahrheit. Ja. Viertens, du bist durchgeknallt.
Ja. Also, und dann, später in seinem Leben, das einzige Licht der Seele ist die Liebe. Die einzige Nahrung der Seele ist die Liebe. Die einzige Luft, welche sie zu atmen vermag, ist die Liebe. Mein Dasein aber hatte nur mir gegolten. Ich war liebeleer gewesen und hatte also nicht
gelebt. Der war schwul, eindeutig. Er sagt, er hat nie Liebe empfunden, war aber zweimal verheiratet, ist ständig mit Frauen unterwegs gewesen. Also.
Carl May, the gay Wild West writer.
Ja.
Also, was denkst du?
Es wäre besser gewesen, ich hätte nie so viel über ihn erfahren.
Ich meine, ich weiß, der ist ein deutscher Held, ne? So, was macht ein Sang?
Ich würde ihn nicht als Held bezeichnen, aber einfach, also diese Winnetou-Romane, sie verkörpern einfach so dieses Gute im Menschen. Mm. Und wenn du dann seinen Hintergrund siehst, dann fragst du dich, wie kann so viel Gutes aus so viel Scheiße kommen?
Ich glaube, diese Fantasie. Also ich glaube, als er jung war, als er Kind war und er lag da auf dem Boden, ja, der hat sich sogar gerettet durch seine Fantasie. Mhm. Und dann, das ging mal weiter. Aber das hieß nicht, dass er, also diese andere, sagen wir mal, psychologische Probleme gelöst hat.
Ja, aber ich meine, er hat ja dann am Ende doch geglaubt, dass er auch Chatham wäre. Obwohl er nicht so gut aussieht wie Dick Sparker. Aber dann müsste man auch sagen, ich muss nach diesen Kriterien leben. Und das hat er ja nicht gemacht bis zum Ende.
Mm-mm. Ich glaube, der dachte, der lebte nach diesen Kriterien.
Ja, aber er beschuldigt immer alle anderen, seien schuld an seinem Elend. Mm. Alle anderen lügen, außer er. Mm. Er ist der Gute. Mm. Hört sich so ein bisschen nach Donald Trump an.
Und damit hören wir mal auf.